So, ich komme näher. Ja. Ich hatte mal eine Prophetie bekommen, das war 2011. Da hat eine Schwester, die sehr prophetisch begabt war von Gott, über mich prophezeit, dass sie gesehen hat, dass meine Kanzel immer mehr zu den Leuten kam. Und bis sie dann unter den Menschen war. Und das hat mich sehr stark angesprochen. Halleluja. Okay, das Mikro ist ziemlich laut. Ja, also Vorsicht vor Rückkopplung oder so etwas. Lass mich einmal beten. Ja? Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Danke dir, Jesus, dass wir kein Verein sind, kein sozialer Club, nicht irgendeine Lebensgemeinschaft, Vater, sondern wir sind die Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir sind das Haus Gottes, wir sind die Behausung Gottes im Geist. Und es ist deine größte Sehnsucht, bei uns zu wohnen. Und deswegen hast du das Volk aus Ägypten rausgeführt, dass du bei ihnen wohnen kannst. Und dass sie dir Anbetung bringen, opfern. Vater, und wir danken dir, dass du uns herausgeholt hast aus dem alten Leben, herausgeholt aus unserem Ägypten, Vater, hineingestellt hast in ein neues Leben, in dem wir dich anbeten und du in uns wohnst und du unser Lebenshaus erfüllst. Und ich bete, Heiliger Geist, erfülle diesen Raum, sprich zu uns, sei du im Zentrum. Wir wollen dich und nichts anderes als dich, denn du bist das ewige Leben, Jesus Christus. Und wir danken dir, Herr, dass Ewigkeit in unserem Herzen ist. Danke dir, dass du auferstanden bist von den Toten. Du bist ein lebendiger Gott und du bist hier mitten unter uns. Und wir erwarten dich mit all dem, Vater, was in uns ist, erwarten wir dich heute hier im Gottesdienst. Und ich danke dir für all dein Wirken bisher. Und ich möchte dich bitten, Jesus, komm, sprich du zu uns und führe uns mehr und mehr in deine Gegenwart. Halleluja. Amen. Okay. Ich hatte überlegt, ich hatte zwei Sachen auf dem Herzen, über die ich predigen wollte und ich konnte mich nicht entscheiden, welchen nehme ich davon. Und das ist der übelste Zustand eines Predigers überhaupt. Wenn du nicht weißt, okay, Herr, das oder das. Oder, ne? Und dann dachte ich, ich spreche über die Schöpfung Gottes, über das Universum, über all das. Ne? Und ich habe es im Herzen gehabt, aber ich habe mich doch für was anderes entschieden. Aber es hätte gut gepasst, gut zum Lobpreis gepasst und zu allem anderen. Aber trotzdem, glaube ich, wird der Herr seinen Weg haben in unserer Mitte. Halleluja. Das, was ich bringen möchte, ist das Thema, die Predigt habe ich genannt, das Timing Gottes nicht verpassen. Okay? Es geht um den Kairos, den göttlichen Zeitpunkt, den von Gott festgesetzten Zeitpunkt. Und dass wir alles daran setzen, um ihn nicht zu verpassen. Ihr wisst ja, Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Ja? Ich meine, er ist ewig, er ist unaufhörlich. Er hat die Dinge ins Dasein geschaffen. Und allein Zeit, wenn man über Zeit reflektiert, da kommt man in Anbetung, ne? Weil man es nicht verstehen, nicht fassen kann. Albert Einstein hat herausgefunden, die Lichtgeschwindigkeit, ne? Wenn ein Teilchen mit der Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist, dann verhält sich die Zeit anders. Ja? Das heißt, Menschen, die mehr im Flugzeug unterwegs sind, altern langsamer, nicht so schnell, ne? Wie andere, die nicht mit dem Flugzeug unterwegs sind. Das kann man zwar kaum messen, es ist ein ganz geringer Teil, aber Zeit ist relativ. Gott hat festgesetzte Zeitpunkte, ja, und er greift in die Geschichte der Menschheit ein, in festgesetzten Zeitpunkten. Das heißt, es gab einen Zeitpunkt in deinem Leben, wo Gott in dein Leben getreten ist. Amen. Okay, es gab mehrere Zeitpunkte, in denen er Dinge getan hat. Ja. Vielleicht hat nicht jeder so eine einmalige dramatische Bekehrungsgeschichte, ja. Aber es gibt einen Zeitpunkt, einen göttlichen Zeitpunkt, in dem Gott etwas in unserem Leben getan hat. Wenn man den Zeitpunkt Gottes verpasst, verpasst man Gott. Weil dieses Wort Kairos im Griechischen, im Hebräischen habe ich gerade vergessen, aber es ist dieser Zeitpunkt, an dem Gott Menschen begegnet. Ja? Es ist der von Gott ausgewählte Zeitpunkt. Und die Jünger, die haben diesen Zeitpunkt verpennt. Wir sehen das im Garten Gethsemane. Wir können diesen Zeitpunkt verpennen. Gott bereitet Dinge vor und er möchte uns einen reich gedeckten Tisch servieren, aber wir verpassen die Dinge in unserem Leben. Und das Problem der Jünger, das kennt ihr, das kenne ich, das kennen wir alle, ist die Gebetslosigkeit. Ja? Sie waren müde, es war nachts und sie waren dort in Gethsemane und Jesus, das war der Kairos-Moment. Ne, dort wurde der Verlauf der Weltgeschichte entschieden, wo Jesus sich für dich und für mich entschieden hat. Amen. Es war der Kampf des Universums. Amen. Er hat sich für deine Seele entschieden. Er hat Blut geschwitzt. Er hat so gelitten. Und die Jünger schliefen außerhalb und nahmen nicht Anteil an dem, was dort geschah. Und das ist dieses Bild, dass die Gemeinde Jesu schläft durch Gebetslosigkeit und somit auch Ignoranz. Und Gott tut Dinge auf der Welt, aber wir verpennen den Zeitpunkt Gottes. Und ich möchte hineingehen in das Alte Testament, speziell auf die zeitliche Phase der Rückkehr des Volkes Gottes zurück nach Israel aus der babylonischen Gefangenschaft. Ich werde aus Haggai lesen und mich dann mit dem Buch Esra beschäftigen und ein bisschen Kontext geben, dass wir dort hineinfühlen, uns in diese Situation. Und es ist so wichtig, dass wir mit dem Heiligen Geist gehen in dieser Welt. Denn ich werde nicht diesen Stand haben, ich werde keinen Sieg haben, wenn ich nicht dem Heiligen Geist folge. Und um dem Heiligen Geist zu folgen, muss ich mich zuerst mal ausliefern an dem Heiligen Geist. Ich muss völlige Übergabe muss stattfinden, ja, weil er braucht den Zugang zu meinem Herzen. Und er ist ein Gentleman. Ja, er bricht nicht in dein Leben, sondern er klopft vor meiner Herzenstür. Darf ich hineinkommen? Ja? Darf ich mit dir Gemeinschaft haben? Und das ist eine Entscheidung, die wir täglich treffen. Es ist nicht nur einmal vor 10 Jahren geschehen, sondern ich brauche es jeden Tag, jede Stunde aufs Neue. Jesus, ich möchte, dass du eintrittst in mein Leben. Amen. Und es ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Gott mitten unter uns. Ja? Und ich sage dem Heiligen Geist heute, komm in mein Leben, kontrolliere mich, habe die Herrschaft. Okay? Amen. Zuerst mal ein bisschen zur Geschichte. Ich habe mich ziemlich viel mit Geschichte wieder auseinandergesetzt und Geschichte ist nicht mein Lieblingsfach gewesen. Ich habe es mich sehr schwer getan beim Abi und in der Schule mit Geschichte. Ich habe es gehasst. Genauso wie Englisch. Ich habe Englisch gehasst. Ja? So, und jetzt, letzte Zeit, liebe ich genau die Dinge, die ich früher gehasst habe. Ich liebe Englisch, ich liebe Geschichte und ich liebe das Fach Erdkunde. Und ich sage so, wie konnte ich nur so ignorant sein? Das ist so ein tolles Thema. Geografie und wie die Beschaffenheit der Erde ist und all diese ganzen Sachen. Ja. Ich habe mich reingekniet und habe etwas über das Persische Reich recherchiert. Okay, das Volk Israel ist gefangen, weggeführt worden. Ihr kennt die Geschichte, ne? Jeremia war so der letzte Prophet, der mahnend das Volk ermahnt hat, umzukehren vom Götzendienst, wieder die Anbetung wiederherzustellen. Und sie haben ihn nicht geglaubt, er war ein leidender Prophet, er war ein verfolgter Prophet und dementsprechend hat Gott das Urteil über Juda gebracht. Ne? Das Nordreich ist ja vorher schon nach Assyrien weggeführt worden und jetzt ist es so, dass Juda in babylonische Gefangenschaft geführt wurde. Und dort hat Jeremia 29, Vers 10, spricht eine Prophetie aus, für 70 Jahre werden sie weggeführt werden, gefangen in ein fremdes Land. Und zwar in Babylon. Ja, und so sind sie im Exil. Und es war circa 586 vor Christus. So wird das datiert. Also 87, 86 vor Christus, wo das Volk nach Babylon weggeführt wurde. Und die Wegführung passierte in verschiedenen Schritten. Ja, es gab die ersten Leute, die rausgingen, die weggeführt wurden. Und dann in mehreren Schritten bis eben 86 Nebukadnezar komplett Jerusalem belagert hat und die Stadt zerstört hat und so weiter. Das sind die letzten Juden, die rausgegangen sind aus dem Land. So, und jetzt gibt es die Rückkehr. Ja? Sie wurde prophezeit, dass es eine Rückkehr geben wird und sie fand in verschiedenen Schritten statt, ebenfalls in verschiedenen Schritten. Und die erste Welle der Rückkehr fand 536 vor Christus statt, circa. Ja? Wir haben Kyros, einen Perserkönig des Perserreiches, Kyros II. Und er kam an die Macht, und es ist so heftig, was wir über ihn lesen. Habt ihr Bibeln dabei? Haggai Kapitel, Esra, das Buch Esra, Kapitel 1, Verse 1 bis 3. Esra Kapitel 1, 1 bis 3. Für die, die keine Bibel haben, vielleicht kriegt das Johann dann hin, einen Bibelvers an den Schirm zu werfen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Esra Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, er kam ca. 559 vor Christus an die Macht, ja, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war. Da erweckte der Herr den Geist des Kyros. Gott wirkt bei Königen, Präsidenten und Weltherrschern. Amen. Er erweckt den Geist eines Heiden, der nicht zum Volk Israel gehört, und das ist Kyros der Zweite, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, sodass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Was für ein Herz, das Gott fürchtet. Er ist ein König, ein Weltherrscher, der anerkennt in seinem Herzen, dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, ihm all diese Dinge anvertraut hat. Ja? Ne, ihr kennt die Story von Nebukadnezar, ne, wo er stolz und überheblich war und Gott hat aus ihm ein Tier gemacht, ne, wo er nichts mehr auf die Reihe gekriegt hat, einen Wahnsinnigen. Ne, und dann hat er ihn wiederhergestellt, um ihm zu zeigen, dass all das von Gott kommt. Okay, alle Königreiche der Erde gegeben, das ist Vers 2. Und er selbst hat mir befohlen, ne, Gott befiehlt dem Kyros, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem. So, es ist etwas, was er von Gott gehört hat. Gott spricht zu einem Weltherrscher, ja, zu einem Präsidenten. Ja. Er sagt, bau mir ein Haus in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist. Und jetzt, was ist der Grund? Vers 3. Wer hat es? Ja, lest mal laut. Ah, okay. Das war der Grund. Weswegen sollte das Volk Israel zurück nach Jerusalem? Was sagt uns die Schrift? Warum sollten sie zurückkehren? Um ihre Häuser zu bauen, um es schön gehen zu lassen? Ja? Oder was war der Grund? Um das Haus Gottes zu bauen, der Tempel. Der war nämlich zerstört. Okay? Das ist der klare Auftrag. Er ist Gott, heißt es hier, in Jerusalem. Das ist die Stadt des großen Königs. Und an der Endzeit, wir wissen ganz genau, am Ende der Geschichte ist Jerusalem das Zentrum des gesamten Universums. Okay? Es ist die Stadt Gottes. Und Gott wohnte in diesem Tempel. Und er wurde, wie gesagt, zerstört. Die Wohnung Gottes lag brach. Und jetzt geht es darum, seine Gegenwart in Jerusalem wiederherzustellen. Das ist die höchste Priorität. Das ist die Priorität Nummer 1. Wenn ihr zurückkommt in das Land, baut das Haus. Okay? Soweit der Hintergrund. Und dann ist es so, das Volk kam zurück. Ne, es heißt hier in Esra 1, Vers 5, da machten sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte. Das heißt, es sind nicht alle gewesen, sondern hier vermisst jemand seinen Vater. Sondern er erweckte ja, das Volk Gottes, um hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Okay? Er erweckte Kyros und er erweckte eine Gruppe von Juden, die ins Land zurückgehen sollten. Und das war die erste Welle. Okay, wenn wir jetzt sagen 586 vor Christus, 70 Jahre war die Prophetie, 70 Jahre werdet ihr in Gefangenschaft sein, dann werdet ihr wieder zurückkommen. So, das heißt, 586 minus 70 ergibt 516. Okay? 516. Jetzt ist es aber 536 vor Christus. Und dort beginnen die ersten Leute zurückzugehen ins Land. Das heißt, Gott schickt eine Vorhut. Das ist die erste Welle. Und was soll die erste Welle tun? Diese Pioniere? Sie sollen die Gegenwart Gottes wiederherstellen. Sie sollen das Haus bauen. Und dann soll das der Rest des Volkes zurückkommen. Und Teil dieser ersten Welle, und wir sehen es im Esra, im Buch Esra, ist Zum einen Serubabel, es ist der Statthalter, ne, von Juda. Kyros erklärt ihn zum Statthalter in Juda. Dann ist es Jeschua, ja, ein toller Name, ein Hohenpriester, Jeschua, ja, Jesus, unser Hohepriester. Jeschua, der Hohepriester, zog mit ihnen, ne, und alle mit dem Auftrag, das Haus aufzubauen, den Tempel wieder aufzubauen. Und Nehemia ist mit dabei. Ja, das Buch Nehemia, Esra, Esther, Haggai, muss man eigentlich alles zusammenfassen. Die sind bei uns in der Bibel auseinandergelegt. Ja? Wir müssen sie so ein bisschen zusammensammeln. Ja? Aber geschichtlich gehören die zusammen. So, und diese erste Welle, da war wahrscheinlich auch der Prophet Haggai mit dabei. Ja, und jetzt zuerst mal, bevor ich zu Haggai gehe, genau, ich wollte einmal den Verlauf einfach mal deutlich machen. Sie kamen zurück ins Land, haben angefangen, das Haus zu bauen. Also sie waren dem Befehl des Kyros gehorsam, sie haben sich lange danach gesehnt, sie haben angefangen, voller Eifer das Haus zu bauen. Und dann gibt es so diesen einen Vers, die legen die Fundamente, Bauarbeiter legen die Fundamente des Tempels, und da sind die einen, die schreien vor Freude, Halleluja, endlich, ne, die Fundamente sind gelegt. Und die anderen heulen. Und das waren die einen heulen und die anderen lachen vor Freude. Muss ja vorstellen, wie sich das angehört hat. Das war so ein Mischlärm aus Heulen und Freude. Und die einen heulten, weil sie wussten, wie groß der alte Tempel war und wie mickrig der neue ist. Und sie waren völlig enttäuscht und heulten einfach nur. Und die anderen freuten sich, dass sie überhaupt einen Tempel hatten. So, da waren so gemischte Gefühle unter dem Volk. Und sie waren voller Eifer dabei. Investierten alles, um dieses Haus zu bauen. Jetzt ist es aber so, dass die Feinde Israels, Esra Kapitel 4, sie haben mitgekriegt, oh, die Juden sind wieder im Land, sie bauen wieder ihren Tempel auf. Ja? Jerusalem ist bekannt, ja, schon bei den Königen und vielen unter Nationen, es ist immer Troublemaker. Die kriegst du nicht im Griff. Ja, es ist die rebellieren, die sind, ne, aufwühlerisch, da gibt es immer Aufruhen. Und die Feinde kommen und sagen dann, ne, und legen sich einen Trick, lasst uns doch mitbauen an eurem Tempel. Ja, natürlich wollen sie nicht mitbauen und auch nicht den Gott Israels anbeten, aber die wollen sich da einmischen. Ne? Und die sagen aber ganz klar, nein, wir haben den Auftrag, es ist unser Gott, unser Tempel, wir bauen den Tempel. Und danach gab es immer wieder Widerstand, immer wieder Probleme, immer wieder haben sie führende Leute gegen Israel gegen dieses Projekt aufgelehnt und sind mit Gewalt vorgegangen. Ja, und insgesamt, ich habe das versucht durchzurechnen, es waren circa 10 Jahre, wo sie am Tempel irgendwie gearbeitet haben, aber nicht wirklich vorangekommen sind. Ne? Das heißt, stell dir mal vor, du baust dein Haus und die ganze Zeit kommen irgendwelche Leute um die Ecke, ne, und piesacken dich und stören dich und schmeißen deinen Eimer um, ne, und keine Ahnung, klauen dir Zement weg, ne? Am nächsten Tag hast du kein Zement mehr und so was, so ähnlich. Ne? So haben sie die ganze Zeit das Volk behindert daran, das Haus zu bauen. Über 10 Jahre, stellt euch vor, 10 Jahre, ja, ist auch nicht wenig. Und dann 2 Jahre kompletter Stillstand, ja? Wo sie wirklich mit Gewalt kamen. Sie haben nach Kyros war Ahasveros der Herrscher, hat 8 Jahre geherrscht und danach Artasaster. Und Artasaster herrschte für wenige Monate, im Jahr 522 vor Christus. Ja. Und ihm haben sie einen Trick überlegt. Sie haben einen Brief geschrieben an Artasaster und haben Bezug genommen auf all die ganzen Troublemaker in der Vergangenheit, die aus Jerusalem kamen. Ne. Und dann haben sie das hingekriegt, dass er einen Erlass ausgerufen hat, nämlich die sollten es stoppen. Die durften nicht mehr bauen am Tempel. Und für 2 Jahre lag das Haus brach. So, und das ist die Situation, der Kontext. Ich habe lange ausgeholt. Für das Buch Haggai. Und jetzt können wir einsteigen in Kapitel 1. Ja, Haggai, Kapitel 1, Vers 1. Wer von euch mag einmal ganz kurz das Kapitel 1 lesen? Also wir brauchen das gesamte Kapitel. Ja, möchtest du hier vom Mikro, dass es mit auf die Aufnahme kommt? Ja.
Welche Übersetzung hast du denn? Schlachter. Ja. Im zweiten Jahr Königs Darius Am ersten Tag des sechsten Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den Hohepriester, folgendermaßen. So spricht der Herr, der Herrscher: Dieses Volk sagt, es ist noch nicht Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Es ist aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt. Und nun, so spricht der Herr, der Herrscher: Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr, der Herrscher: Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscharen: Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, der Hohepriester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, den Sohn Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscharen ihres Gottes in Angriff nahmen. Und zwar am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius.
Halleluja. Danke dir. Okay, es sind so viele Dinge in diesem Text. Und lass uns dann hineinversetzen in die Situation. Die Israeliten sind entmutigt. Wenn jemand dir 10 Jahre lang Probleme bereitet und dann mit Gewalt und Macht gegen dich auszieht und dir verbietet, etwas zu tun, nämlich zum Beispiel das Evangelium zu verkündigen. Okay? So. Du bist eingeschüchtert, du bist entmutigt. Ne? Dann ist völlig normal, dass du den Fokus änderst. Ja? Und das ist das, was passierte. Ne? Wenn wir schon das Haus nicht bauen können, ja, dann bauen wir unsere Häuser. Ist doch klar. Ja? So ist es menschlich völlig nachvollziehbar, dass das Volk Israel anfing, sich auf ihre Häuser zu konzentrieren. Ja? So, und sie bauten nicht nur ihre Häuser, sondern sie vertäfelten sie sogar. Es war nicht nur, mach mal die Garage fertig, mach mal hier irgendwie das Grundstück, so dass es irgendwie funktional ist. Nein, ich mache auf die Garage noch hier schöne Fliesen dran, ne? Und die Garage funkelt, ne? Und mein Auto fährt rein in diese funkelnde Garage. Woher braucht schon eine funkelnde Garage? Ich meine, es ist einfach nur ein Ort, wo das Auto steht. Ja? Aber so ähnlich stelle ich mir das vor. Also sie haben ihre Häuser bis ins letzte Detail vertäfelt und fertig gemacht. Das heißt, auch ein Bild: Ich konzentriere mich um mein eigenes Haus. Ich konzentriere mich auf das, was mein eigen ist. Okay? Und es ist eine wichtige Sache. Ne? Ich denke, der Herr möchte, dass wir ein Haus haben, dass wir zu Hause sind, dass wir es gut haben zu Hause, dass wir Wohnungen haben, die aufgeräumt sind und in Schuss sind und so weiter. Darum geht es nicht, sondern es geht um den Fokus, den sie verloren haben. Okay? Und jetzt, was steht hier im ersten Satz oder im zweiten Vers? Na, so spricht der Herr der Herrscher an: Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit. Okay? Das Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit. Ja, warum ist es noch nicht die Zeit? Ja, weil, kannst du dich nicht erinnern, Artasasta hat uns einen Brief geschrieben und er hat gesagt, ihr dürft das Haus nicht mehr bauen. Und das war vor 2 Jahren. Okay, Artasasta hat diesen Brief geschrieben. Deswegen ist es noch nicht die Zeit. Ja? Aber der Auftrag, den Gott Kyros gegeben hat, war sehr, sehr deutlich. Kommt zurück nach Jerusalem und baut das Haus des Herrn auf. Stellt die Gegenwart Gottes wieder her. Und das bitte als erstes, bevor ihr euch um eure Häuser kümmert. Okay? So, was haben wir dort? Sie verstehen den Kairos-Moment Gottes nicht. Sie verstehen den Zeitpunkt nicht. Ja? So, Gott will diese eine Sache, und zwar jetzt. Und zwar die ganze Zeit. Ja? Aber sie haben diesen Fokus völlig aus den Augen verloren. Und deswegen, das, was sie jetzt sagen, ne, diese Behauptung, es ist nicht die Zeit, ist nichts anderes als eine Lüge. Es ist eine verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit Gottes. Ja? Ich denke, Gott hat hier seinen Fokus. Ja? Und ich bin völlig überzeugt davon, Gott will, dass ich das jetzt mache. Aber der Herr steht die ganze Zeit hier und sagt, ich bin hier. Ja? Was machst du da? Ich bin hier. Jesus sagt, dort, wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Amen. Und es heißt, wandelt doch aufmerksam, gebt doch Acht aufmerksam auf eure Wege. Und hier in diesem Vers finden wir einen Hinweis darauf, was das Problem war. Sie waren unaufmerksam. Jesus sagt, wachet. Und das ist letztendlich nichts anderes, als aufmerksam zu sein. Die Augen aufzuhalten, vor dem Herrn zu liegen und ihm mein Leben zu bringen. Gott, wo hast du den Finger drauf, jetzt gerade in meinem Leben? Ja, wir sind so Menschen der Routine, wir lieben Routine, ne? Immer Routine, 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 Routine. Was ist das Einfache bei der Routine? Es ist immer das Gleiche. Ich muss kein, bei der Arbeit zum Beispiel, ja, ich bin auch, wie wisst ihr, ich bin Ingenieur und ich liebe Routine, weil es ist so easy going. Ich kann nebenbei in Sprachen beten, ich kann für andere Leute beten, ich kann mich freuen, ich kann Scherze machen mit meinen Kollegen. Ne? Es ist so entspannt, Routine ist sehr einfach. Aber in dem Moment, wo ich eine neue Herausforderung bekomme, Alter, ne? Oder irgendwelche Designentscheidungen, ne? Und dann grübelst du den ganzen Tag. Es ist anstrengend, die Routine zu verlassen. Aber nur wenn wir die Routine verlassen, werden wir fähig, Dinge zu tun, die noch keiner getan hat, und neues Land einzunehmen. Wenn wir die ganze Zeit eine Routine haben, bleiben wir nur mal auf dem einen Level stehen. Aber Jesus hat alles auf Wachstum angelegt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von dem einen Platz zum anderen Platz. Ja? Und es geht, den Zeitpunkt Gottes nicht aus den Augen zu verlieren. Es gibt so eine Art falsche Treue. Ich denke, Gott hat zu mir gesprochen. Es kann sein, dass Gott vor 10 Jahren gesagt hat, mach das. Ja? Und ich bin dort und ich bin treu darin. Aber jetzt sagt er, mach das andere. Aber meine Treue ist nichts anderes als Blindheit, weil ich den Kairos nicht unterscheide. Weil ich nicht weiß, jetzt ist es an der Zeit, das andere zu tun. Und ich möchte euch ermutigen, hört auf die Stimme, lasst uns als Gemeinschaft, nicht nur ich persönlich für meine persönlichen Entwicklung, sondern als Gemeinschaft auch hören auf den Zeitpunkt Gottes, ja, auf den Kairos-Moment. Und hier, das Volk ist verblendet, sie sind entmutigt, sie sind beängstigt, sie trauen sich nicht mal aufs Grundstück des Tempels, ne, weil dann sofort Attacken kommen. Ja? Sie sind entmutigt. Und jetzt gebraucht Gott Haggai und Zacharja, auf den werde ich jetzt nicht eingehen, aber nur, die gebraucht diese beiden Propheten, um das Volk wieder neu zu mobilisieren für die Dinge, die dran sind. Amen. Okay? Alles klar. So, es geht dann weiter. Ne? Und wir sehen, dass das Volk die falschen Dinge tut und aufgrund dessen ein extremer Mangel ausgesetzt ist. Ja? Wer hat das noch im Kopf, worum es hier gerade ging? Ja. Armut ist das Ergebnis. Ne? Ihr habt viel erwartet, aber es wurde wenig. Brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Das sind Menschen, sie investieren. Sie sind treu da drinnen. Sie kümmern sich um ihr Haus. Ist ja eine schöne Sache. Ja? Sind keine Messis. Ne? Sind Menschen, die kümmern sich um ihr Haus. Sind treu da drinnen. Ja? Aber weil das Haus in Trümmern liegt, weil das, wo Gott seinen Schwerpunkt hat, weil sie ungehorsam sind aufgrund dessen, was Gott gesagt hat, erleben sie den Mangel. Ja? Und die Schrift sagt, dass Gott selbst die Dinge wegblies. Das heißt, du arbeitest, du investierst bis an dein Burnout, ja? Und letztendlich hast du nichts. Die ganzen Kröten verschwinden, wie von selbst. Kaum Erfolg, kaum Frucht. Es wird nichts daraus. Und die schlimmste Art von Treue ist es, diese Art von Genügsamkeit, dass ich mich mit diesem Mangel zufrieden gebe. Ja, die hätten das ja sehen können. Oh, irgendwas stimmt nicht. Ne? Irgendwas blockiert mich. Und dann hätten sie den Herrn ja suchen können und fragen können, Herr, was ist los? Ja? So. Aber sie haben es nicht getan. Sie sind weiter in dieser Routine gewesen und haben den Zeitpunkt Gottes verpasst. Okay, wollt ihr den Zeitpunkt Gottes verpassen oder nicht? Also es ist eine doppelte Verneinung. Es ist schwierig. Wir wollen den Zeitpunkt Gottes erwischen. Wenn der Herr sagt, tut das und wir tun es, dann haben wir Überfluss, dann haben wir Wunder, dann haben wir seine Herrlichkeit, dann sagt der Herr, du bist dort, wo ich dich haben möchte. Halleluja. Und wir können das ganz dramatisch ausmalen, ne, oder auch sehr ins Detail gehen. Ne, wenn du eine bestimmte Gabe hast, wenn eine bestimmte Berufung auf deinem Leben liegt und du versuchst die ganze Zeit nur irgendjemand zu sein und jemanden zu klonen, der du nicht bist, dann wirst du Mangel erleben. Amen, oder? Das sagt dieses Wort. Du wirst Mangel erleben, obwohl Gott ein reicher Gott ist. Und dann können wir noch 10.000 Mal die Bibel zitieren. Gott ist reich, ich bin reich und du bist immer noch hier. Ja? Und Mangel und Mangel und Mangel. Ne? In Christus bin ich eine neue Kreatur. Und du kannst zigtausend Verheißungen aussprechen. Sobald du diesen Ort nicht verlässt und hierhin kommst, wo Gott ist. Und dort, wo Gott ist, da ist die Herrlichkeit, da ist der Reichtum, da ist der Segen. Amen. Und Gott hat hier andere Menschen gebraucht, nämlich zwei Propheten, um zu dem Volk Israel zu sprechen. Und es geschieht hier etwas sehr Bedeutendes. Ja, also wir sehen den Mangel, ihr seht viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt. Überall ist der Mangel da, ihr kleidet euch, werdet nicht warm. Und dann spricht der Prophet, ja, und dann kommt die Reaktion des Volkes, Vers 12. Da hörten Serubabel, der Sohn Scheltils, und Jeschua, der Sohn Josadaks, der Hohepriester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn. Halleluja! Sie hörten auf die Stimme des Herrn. Wieso der Herr? Das war doch nur ein Mensch, der geredet hat, oder? Serubabel ist doch nur ein Mensch. Ich meine, Haggai ist doch nur ein Mensch. Unser Haja ist auch nur ein Mensch. Ja? Was ich damit verdeutlichen möchte, ist, Gott gebraucht Menschen, um zu uns zu sprechen. Schon gewusst? In der ganzen Geschichte der Menschheit gebraucht Gott Menschen, um zu Menschen zu reden. Ja? Nehmt mal Ananias, Nobody. Kommt zu dem großen Apostel Paulus, spricht zu ihm, weissagt über ihn, erzählt ihm etwas von seinem Dienst, der in der Zukunft stattfinden wird, und legt ihm die Hände auf und er wird erfüllt vom Heiligen Geist. Gott gebraucht Menschen, um uns den Weg zu zeigen. Halleluja. Amen. Okay. Und sie hörten auf die Stimme des Herrn. Sie erkennen also in dem Reden von Haggai die Stimme Gottes. Und sie, also der Sohn Josadaks, der Hohepriester und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor den Menschen. Das ist die erste Reaktion. Was habe ich gesagt? Oh Gott, vergib mir. Weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Ne? Und dann Vers 13, da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Schaut euch das mal an. Also sie hören etwas von dem Propheten. Sie erkennen in den Worten des Propheten die Stimme Gottes. Ihre Reaktion ist Gehorsam. Das ist der erste Punkt. Ich höre auf dieses Wort. Ja? O Herr, du hast gesprochen. O Halleluja, danke. Ne? Du hast Offenbarung in mein Leben gebracht. Und dann, ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Halleluja. Stark, oder? Ja? Das ist die Power von Buße. Die Kraft von Überführung. Ja? Ich bin mit euch. Und jetzt kommt Erweckung im Vers 14. Und wir fasten für Erweckung. Ja? Und Erweckung kommt auf gehorsame Herzen. Der Heilige Geist wird niemals auf Herzen ausgegossen, die nicht gehorchen wollen, die nicht gehorsam sein wollen. Das ist ein unattraktives Wort, mag ich auch nicht. Ja? Aber gehorchen steht, hat letztendlich etwas mit Glauben zu tun. Deswegen spricht man auch vom Glaubensgehorsam. Es ist das Vertrauen auf Gott und sein Wort. Amen. Das ist Gehorsam. Es wächst aus der Beziehung zu Gott. Es wächst aus der Gemeinschaft mit Jesus. Ja, ich lerne ihm mehr und mehr zu vertrauen, mehr und mehr zu gehorchen. Und das tun sie. Und diese 120, auf die der Heilige Geist gesandt wurde, diese 120 vertrauten den Worten von Jesus. Denn Jesus hat gesagt, geht dorthin, wartet, ich werde auf euch die Kraft aus der Höhe senden und ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Und wir wissen, 500 Leute oder 500, wie viel waren das? Haben ihn gleichzeitig gesehen, als er auferstanden ist von den Toten. Aber es waren nur 120 dort. 120 waren gehorsam seinem Wort gegenüber, ja, und sie versammelten sich dort und warteten auf die Verheißung, die Jesus ihnen versprochen hatte. Ja? Und er hat ganz klar gesagt, geht nicht nach Jerusalem, tut das nicht, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters. Und sie waren dort und sie haben auf den Heiligen Geist gewartet und auf sie fiel der Heilige Geist. Amen. Deswegen die Predigt von Petrus. Kehrt um. Kehrt um. Lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So, wenn jemand den Heiligen Geist nicht braucht, wieso sollte Gott ihm den Heiligen Geist geben? Ja? Wenn es nicht mein Schrei ist nach der Kraft Gottes, wenn es nicht mein Schrei ist nach Salbung, mein Schrei ist nach Befähigung, wozu sollte Gott mir sein Öl geben? Wozu? Deswegen sagt er auch, alle werden ihn empfangen, die ihn bitten. Halleluja. Ich brauche dich, Heiliger Geist. Denn ich habe das Wort des Herrn gehört durch den Propheten. Ja, jetzt nochmal bei Haggai. Ich habe das Wort gehört und ich entscheide mich, ich gehorche. Ich beuge mich dieser Prophezeiung, dieser Weissagung. Ich beuge mich dem Herrn und jetzt bist du ein Kandidat für Erweckung. Halleluja. Deswegen kann es keine Erweckung geben ohne vorhergehende Herzensumkehr. Ja? So, und jetzt heißt es hier in Vers 14, und der Herr erweckte den Geist Zerubabels. Und nicht nur den Geist Zerubabels, sondern den Geist Jeschuas und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes. So alle Israeliten, die gekommen sind in der ersten Welle und die dort in Israel waren, die hat Gott erweckt, Halleluja. Und wer hat dort mit am Haus des Herrn gebaut? Zerubabel, Jeschua und der ganze Überrest, Halleluja. Wo ist das Amen? Ich vermisse das. Sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscher ihres Gottes, in Angriff nahmen. Der ganze Überrest des Volkes, nicht nur der Pastor, nicht nur die Diakone, sondern das ganze Volk baute am Haus mit. So, was ist denn dieses Haus? Was ist dieses Haus übertragen, ne, im Neuen Testament? Wir haben keinen Tempel mehr, ist ja schon zerstört, lange Zeit. Die Gemeinde Jesu ist das Haus Gottes, Halleluja. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuallererst nach der königlichen Herrschaft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Wenn ich also das nicht erfahre, dass Gott mir alles hinzufügt, dann sollte ich das mal prüfen, ob Jesus wirklich die Nummer eins ist in meinem Leben. Und ob sein Königreich wirklich die Nummer eins ist in meinem Leben. Wir sollten rauskommen aus dem Zustand, dass es in Gemeinden immer nur 5% Menschen gibt, die die Arbeit der 100% machen. das ist nicht gut. Es ist nicht im Sinne des Erfinders, ja? Sondern Gott möchte alle erwecken, sodass alle Hand anlegen am Haus Gottes und das Haus aufbauen. Und damit meine ich nicht nur Emmanuel Fellowship, okay? Ich will euch jetzt nicht zur Mitarbeit verdonnern oder zwingen, sondern es geht darum, einfach das Herz Gottes zu verstehen, die Gesetzmäßigkeiten Gottes zu verstehen. Und sobald das Wichtigste das Wichtige ist, das wir tun, wird Gott sagen, ich bin mit euch. Ich baue mit euch und ihr werdet meine Herrlichkeit sehen. Na, wer sehnt sich nach finanziellem Wundern von euch? Ich sehne mich danach. Ich will viel mehr Kröten auf meinem Konto sehen. Ja? Weil ich es einfach übel finde, dass ich nicht so reichlich spenden kann. Zurzeit nicht. Na, ich möchte viel mehr geben. Ja? So, es gibt aber momentan nicht mehr her. Aber ich will mehr. Ja? Und ich möchte reich sein in Christus. Ich möchte finanziellen Reichtum erleben. Halleluja. Ich möchte eine Freisetzung erleben. Ich möchte sehen, auch wir als Gemeinde, dass wir nicht nur ein Haus, sondern dass wir 5 Häuser haben, 10 Häuser haben, dass wir Jüngerschaftsschulen aufbauen, dass wir all die Möglichkeiten einfach so aus dem Ärmel schütteln können. Ja? Und nicht nur hier, sondern überall, auch in Indien und keine Ahnung, wo uns der Herr hinschickt. Aber da müssen wir hineinkommen. Aber damit das geschehen kann, brauchen wir diese Offenbarung. Wenn du die falschen Dinge tust, die nicht dran sind, dann liegt darauf dein Fluch. Obwohl Jesus deine Flüche getragen hat. Verstehen wir das? Du erlebst Armut, obwohl Jesus dich reich gemacht hat. Ich muss dort sein, wo mein Meister ist. Dort ist die Herrlichkeit. Dort ist der Segen. Dort ist der offene Himmel. Und wenn Gott mich in Pakistan haben will, dann sollte ich lieber hier mal das Mikro hinlegen und ich sollte nach Pakistan gehen und nicht mehr hier in Minden sein. Ganz einfach. Ja? Dort, wo der Herr ist, dort sollte auch sein Diener sein. Halleluja. Und diese Predigt soll uns helfen, dieses Wort soll uns freisetzen. Ja? Trachtet nach dem Reich Gottes. Trachtet nach den Dingen, die Gott wichtig sind. Es geht nicht darum, Gott in meine Lebensrealität hineinzubekommen. Es geht darum, dass ich in Gottes Realität hineinkomme. Okay? Ja, oft ist es so, man hat das Gefühl, Gott ist wie so ein Gärtner. Ne? Wenn es Unkraut kommt, ne? Anrufen, hey, komm mal vorbei. So Unkraut ziehen und so und dann darf er wieder gehen. Und Jesus ist damit echt überhaupt nicht zufrieden. Er ist der Meister des Universums. Er ist der König aller Könige. Und er setzt alles daran, dass wir hineinkommen in die Kraft des Königreiches, dass wir hineinkommen in dieses Kraftfeld der Herrlichkeit Gottes. Ja? Und das tut er, indem er uns offenbart, wo sind die Engpässe, wo sind die Probleme, wo habe ich mich verhört, wovon darf ich Buße tun, wohin darf mein Lebensweg jetzt weitergehen. Okay? Und ich möchte euch ermutigen, lasst uns aufmerksam sein, lasst uns wachsam sein, lasst uns den Herrn suchen, lasst uns seine Gegenwart suchen. Es ist, der Herr möchte sprechen. Glaubt ihr das? Der Herr möchte zu seiner Gemeinde, die er teuer erkauft hat, reden. Halleluja. Und wenn es manchmal wie ein Hammer kommt, lasst uns nicht die Angst haben vor dem Hammer. Denn der Hammer zerbricht die Ketten. Halleluja. Oft ist ein Hammer dran. Es muss nicht immer ein Hammer sein. Es kann auch mal im Säuseln sein. Ganz, ganz, ganz leise. Aber der Herr hat manchmal schon einen Hammer gebraucht. Ne? So, und deswegen, ja, trachtet zuerst. Wir wollen zuerst das Haus des Herrn bauen. Und es ist das Königreich Gottes. Ja, aber was ist das Königreich Gottes? Das Königreich Gottes bedeutet die Herrschaft von Jesus. Und sie wird ganz konkret, die Herrschaft von Jesus. Und zwar so konkret, ja, wie wir es schon von unserem Bruder Benjamin gehört haben, sie werden dir den rechten Weg zeigen. Ich muss mich um Menschen kümmern. Der Kairos. Und Gott sagt, kümmere dich um diese Seele. Und ich liege auf dem Sofa und tue etwas anderes. Ja, dann ist es nicht unbedingt falsch, was ich tue. Ich kann auch zu einem Lobpreiskonzert fahren. Ich kann eine gesalbte Atmosphäre wahrnehmen. Ja? Und ich komme nach Hause und denke, boah, das war ein Hammer-Event, eine Hammer-Veranstaltung. Aber Gott sagt, was machst du da? Ich habe dir gesagt, kümmere dich um diese Seele. Ja? Und oft ist es so, ne, bei uns Gläubigen, es ist ja raffiniert, der Feind ist ja raffiniert. Es geht nicht nur so um grobe Sachen, ich gehe nicht mehr in die Disco. Ja? Ich prügel mich auch nicht mit Leuten. Aber wo er dich kriegt, ist, dass du die falschen Dinge tust. Du fährst zu irgendeinem Lobpreiskonzert, obwohl der Heilige Geist zu deinem Herzen spricht, kümmere dich um diese Seele, die ist einsam, sie braucht dich. Amen. Und wenn der Herr sagt, kümmere dich um diesen Menschen, dann musst du dich um den Menschen kümmern. Denn dort ist der Reichtum. Und wenn du das tust, kommst du nach Hause und bist so erfüllt von Freude und so erfüllt von der Gegenwart Gottes. Warum? Du warst dort, wo Jesus war. Es waren nicht deine Hände, es waren seine Hände. Es waren nicht deine Worte, es waren seine Worte. Amen. Und wenn das die ganze Gemeinschaft macht, ja, und wir sind zumindest auf der Liste, ich halte nichts von Listen, aber auf der Liste knacken wir die 100. Aber trotzdem glaube ich, ist es so, das ist meine Sehnsucht. Ich möchte, dass diese 100, also inklusive Kinder, dass der Erweckung auf uns alle kommt. Und dass alle mit anpacken. Ihren Gaben gemäß, ihren Berufungen gemäß, ja. Und dass niemand zu dem anderen sagen muss, ey, tu doch was. Sondern dass alle es vom Herrn hören. Ich bin nicht hier auf der Erde, um passiv zu sein, um zu beobachten und kritisch über Dinge zu reden. Das ist nicht unsere Berufung. Meine Berufung ist die Berufung von Jesus. Ich bin nicht hier, um zu mir dienen zu lassen. Ich bin hier, um zu dienen, um mein Leben hinzugeben für die vielen. Halleluja. Und wenn ich das tue, das ist ein Spirit, das ist ein Geist, ist das. Ja? Das ist der Geist von Jesus. Das ist sein Verstand, sein Sinn. Ja? Wenn ich das tue, merke ich auf einmal, wie die Herrlichkeit Gottes in mein Leben bricht und wie mir gedient wird. Halleluja. Amen. So, lass uns aufstehen und reagieren auf die Predigt. Ja. Halleluja.